Hallo und herzlich willkommen zu Gedankenlauschen, dem Podcast, der Philosophie hörbar macht. Heute habe ich einen ganz spannenden Gast mit dabei. Dr. Beatrice Wagner ist Paar- und Sexualtherapeutin, die in Icking praktiziert, und Buchautorin. Ich habe letztes Jahr dieses Büchlein, das sie 2016 zusammen mit Ernst Pöppel, ihrem ehemaligen Doktorvater, ein emeritierter Professor für medizinische Psychologie, geschrieben hat, in die Hände bekommen. Ich habe es sehr, sehr gerne gelesen und es hat mich auch dazu angeregt, mal von einem philosophischen Standpunkt aus darüber nachzudenken, was ist eigentlich Denken? Und um das zu machen, weil es sich einfach viel besser gemeinsam nachdenken lässt als alleine, habe ich einen Kurs veranstaltet, der als Sommerakademie Anfang September an der Münchner Volkshochschule stattgefunden hat. Wir haben eine ganze Woche damit verbracht, über diese Frage nachzudenken. Wir haben uns Definitionen des Denkens aus der abendländischen Philosophiegeschichte angeschaut. Wir haben uns mit den Grundzügen der Logik, also den Denkgesetzen unseres Verstandes beschäftigt. Wir haben uns die kopernikanische Wende von Kant vergegenwärtigt, also das, was er als Revolution der Denkungsart bezeichnet hat. Und wir haben mit Hannah Arendt die Verbindung von Denken und Handeln uns ins Bewusstsein gerufen, die damit einhergehende Verantwortung, und auch einen Blick in die Psychologie geworfen, unter anderem auf den bekannten Bestseller von Kahnemann, Schnelles Denken, Langsames Denken, und auch auf die Persönlichkeitssystem-Interaktionstheorie. Also im Endeffekt auf dieses Zusammenspiel zwischen Unbewussten und Bewussten, wenn wir auf unser Denken aus psychologischer Perspektive blicken. Eine wunderbare Woche, spannende Diskussionen, aber dann ist doch tatsächlich dieses kleine Büchlein, Traut euch zu denken, hinten runtergerutscht und das hat mich so gestört, schließlich hat es ja den Impuls dazu gegeben, dass ich mir gedacht habe, ich probiere es jetzt einfach mal und frage die Autorin Beatrice Wagner, ob sie sich Zeit nehmen würde für eine Podcast-Folge und das hat sie gemacht. Ich bin ganz begeistert. Ich habe sie ein bisschen über dieses Büchlein befragt, über das, was Denken eigentlich ausmacht, über das, warum wir es vielleicht gerne mal auslagern. Wir haben über Faulheit gesprochen und warum eben Denken auch wichtig ist. Und diesem Gespräch kannst du jetzt lauschen. Ich hoffe, es sind Anregungen dabei. Wir haben es aufgezeichnet über Zoom, also man merkt so ein bisschen das am Klang, aber ich hoffe trotzdem, dass es dich ins Denken und vor allen Dingen ins Weiterdenken bringt und wünsche dir jetzt viel Vergnügen beim Gedankenlauschen. Herzlich willkommen, Beatrice Wagner. Wie schön, dass du dir heute die Zeit nimmst, damit wir zusammen uns über dieses tolle Buch Traut euch zu denken austauschen können.
Vielen Dank, Sandra Joost. Ich freue mich auch sehr auf unser Gespräch.
Prima. Ja, Traut euch zu denken, das ist der Titel des Buches, das sie zusammen mit ihrem Doktorvater, dem emeritierten Professor für medizinische Psychologie, 2016 veröffentlicht haben. Was gab denn eigentlich den Anlass, dieses Buch zu schreiben?
Nun ja, das Buch steht in einer Tradition. Wir haben davor schon drei andere Bücher verfasst, unter anderem Je älter, desto besser. Das hat so einen biografischen Hintergrund. Ihr stand vor der Emeritierung und war damit gar nicht einverstanden. Und aus dieser Zusammenarbeit, je älter, desto besser, in der es sehr viel ums Denken ging, kam uns die Idee, wir wollen das Denken doch nochmal genauer beleuchten. Denn alle reden über das Denken, aber keiner weiß ja eigentlich so richtig, was das ist. Und so ist zuerst das Buch Dummheit entstanden, in dem es halt um viele Fehler geht, die in unserer heutigen Gesellschaft gemacht werden. Zum Beispiel, dass wir das schnelle Denken über alles stellen oder nur das analytische und andere Aspekte vernachlässigen. Und in Traut euch zu denken, das ist dann eher so positiv konnotiert, da wollten wir dann eher so die Lösungen anbieten. Wie machen wir es denn, um unser Denkpotenzial so in voller Gänze auszuschöpfen?
Ja, jetzt sind ja schon fast 10 Jahre vergangen seit Erscheinen dieses kleinen Büchleins. Würdest du sagen, dass diese Aufforderung, die in dem Titel steckt, nach wie vor aktuell ist? Oder würdet ihr vielleicht heute etwas anderes in den Blick nehmen?
Ich würde es ganz genau so wieder machen. Also ich habe auch jetzt alles unter dem Aspekt nochmal angeschaut. Ist da irgendwas veraltet? Es ist ja eher noch notwendiger als früher, vor 10 Jahren. Die Aspekte, die wir da gesehen haben, dass wir immer mehr zum Schwarz-Weiß-Denken uns verleiten lassen oder dass wir Bauchgefühl oder Intuition oder eine schnelle Meinung, ich denke, ich fühle, die Antwort könnte so und so sein, also schnelle Antworten ohne nachzudenken, verwechseln mit Intuition. Solche Sachen sind ja noch viel, viel evidenter geworden. Und jetzt kommt noch die künstliche Intelligenz hinzu, die all das, was hier passiert, was wir kritisieren könnten, eigentlich noch mal zuspitzt.
Das, was du jetzt angesprochen hast, das kommt ja auch in dem Untertitel raus, wie wir der allgemeinen Verdummung entkommen. Und jetzt ist es ja so, dass ich aus dem Bereich Philosophie komme und ich ziehe mit dem Titel schon eine gewisse Parallele zu Kants Aufklärungsappell. Ja, habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Und insofern hat er damals auch schon 1784 versucht aufzumuntern, ja, dass wir uns trauen, nicht um der Verdummung zu entkommen, das wäre nicht seine Wortwahl gewesen, sondern um aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit auszutreten. Jetzt meine Frage, gibt es da eine gewisse Nähe zu dem klassischen Aufklärungsprojekt?
Ja, natürlich, das ist eine Verneigung und eine Verehrung des großen Meisters Kant. Und natürlich ist das eine direkte Anspielung zu Sapere Aude, dass es wage ist, weise zu sein oder habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Und das ist ja heute ganz wichtig. Uns werden Meinungen vorgebetet, vorgekaut. Aber wie stehen wir denn dazu? Das ist gar nicht so leicht, eine eigene Meinung sich zu bilden. Man muss verschiedene Fakten berücksichtigen, vielleicht auch Fakten, die nicht überall leicht zugänglich sind. Man muss sich auch mal trauen. Ja, wir haben damals noch ganz unschuldig das Wort Querdenken benutzt, halt mal gegen den Strich denken. Und ich meine es jetzt mal noch gar nicht politisch, sondern einfach so eine Aufforderung, wie könnte es denn auch anders sein? Was wäre denn, wenn das, was wir lesen, was so einleuchtend ist, wie wäre es denn, wenn es zum Beispiel genau andersherum wäre, dass wir einen Perspektivwechsel vollziehen? Ergibt das dann immer noch Sinn? Und diese Art zu denken, das ist ein Punkt, zu dem wir ermuntern. Und es ist aber nicht so leicht. Es ist immer auch der Aspekt des Mutes mit dabei. Wenn alle herum, das haben wir in der Corona-Zeit gesehen, wenn alle herum eine gewisse Lesart frönen und einige sagen, das kann aber nicht sein, ich habe da eine ganz andere Meinung, dann ist das schwierig. Die sind ausgegrenzt worden. Ich hätte mir damals gewünscht, dass diejenigen, die Corona-Maßnahmen kritisch sehen und andere, die sie positiv sehen, dass die stärker ins Gespräch reinkommen. Es sind aber sofort Lager gebildet worden. Und man hat sofort den jeweils anderen in eine Ecke gestellt. Das ist nicht traut euch zu denken. Da hat man zwar so seine eigene Meinung, aber man muss sich ja immer auch mit dem auseinandersetzen, was der andere denkt.
Ja, das ist jetzt nämlich auch irgendwie interessant, finde ich, an dem Titel. Abgesehen von dem Appellcharakter, der da drin steckt, und wenn wir das jetzt gerade auch parallel setzen zu Kant oder der Aufklärung im Allgemeinen, wer ist denn eigentlich genau adressiert mit dem Aufruf? Da steckt ja eben die zweite Person Plural drin, traut euch zu denken, und dann in dem Untertitel die erste Person Plural.
Ah, das ist aber jetzt ganz genau gelesen. Also traut euch zu denken, wie wir der allgemeinen Verdummung entkommen.
Genau.
Natürlich sind wir, ich fange erstmal mit dem Wir an, die Autoren sind ja von all dem nicht ausgenommen. Also der Autor und die Autorin, da haben wir genau diese gleichen Denkfehler. Auch wir sind mit Vorurteilen zum Beispiel behaftet. Auch wir neigen dazu, gewisse Sachen zu vernachlässigen. Also wir schreiben das auch für uns selber. Wir nehmen uns nicht aus. Wir stehen da nicht oben drüber und sagen, ja, wir haben das Denken erfunden. Aber wir gucken vielleicht genau drauf. Und das andere, traut euch zu denken, das hat tatsächlich so eine Art Manifestcharakter. Dass ich sehe das so, das ist wirklich etwas, was wir in die Welt tragen wollen. Hört nicht auf zu denken. Das ist das, was uns Menschen auszeichnet. Vernachlässigt das nicht. Macht euch das nicht zu bequem. Denkt selber, bis so ein zentraler Zustand der Erschöpfung zum Beispiel da ist, bis man auf irgendeine Lösung gekommen ist. Macht es euch nicht zu einfach. Das ist ein, ja, das ist quasi so eine Mission. Na gut, ich habe einen Hirnforscher promoviert. Was will man da anders erwarten, als dass er sich mit dem Denken befasst?
Ja, sehr gut. Also in gewisser Hinsicht, wenn ich das jetzt richtig verstehe, ist es eine Erinnerung an jeden von uns, dass wir uns es nicht zu einfach machen. Also nicht auf eine bestimmte Personengruppe gezielt, oder? Genau. Also ein Allgemeinheitsanspruch. Und da gibt es ja, Sie haben jetzt vorher auch von schnellem Denken, langsamem Denken gesprochen. Irgendwie kommt da bei mir gleich der Kahnemann in den Kopf. Ja, es ist so, dass wir eben beide Systeme nutzen. Sie haben auch schon die KI angesprochen, dass sie die beschwerliche Arbeit des Denkens für uns abnehmen könnte. Auch für Kant war das schon ein Grund tatsächlich, den er aufführt. Faulheit und Feigheit würden uns davon abhalten, aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit auszutreten. Sind wir wirklich zu faul zu denken?
Das liegt am Gehirn. Das Gehirn arbeitet nach dem Prinzip der Ökonomie. Das ist, wir sehen das zum Beispiel an den Vorurteilen. Vorurteil, das ist also ein schneller Mechanismus im Gehirn. Wir haben etwas eingespeichert. Menschen, die fremd aussehen, die nicht in meinen Kulturkreis gehören oder mit denen ich noch nicht so häufig zu tun habe, die bewerten wir. Das machen wir Autoren und Autoren, wir machen das ganz genauso. Das Gehirn will schnell zu einem Urteil kommen und oft ist das ja auch überlebenswichtig. Das ist der eine Punkt. Und das andere ist ja, Denken ist ja auch anstrengend. Man weiß das, wenn man mal so richtig nachgrübelt. Es ist doch viel leichter, zum Beispiel beim 1x1 eben schnell das einzutippen, als nachzudenken, wie war das nochmal, so 3x17 und so. Ich weiß noch, was es ist, ich habe es noch gelernt, ja, aber wenn man es ist anstrengend. Und wir wollen das nicht anstrengend haben. Es ist so bequem, wenn man die Lösungen schon vorgesetzt bekommt. Und wir wollen das so. Das Gehirn ist einfach so. Und wir müssen uns aber trotzdem dagegen wehren, denn wenn wir immer weiter diesen anstrengungslosen Weg gehen, verkümmert es auch. Vor Einführung des Taschenrechners konnten die Schülerinnen und Schüler viel besser Kopf rechnen. Das änderte sich schlagartig, als wir alles in diesem Casio, den wir damals als erstes bekamen, das einfach eingeben konnten. Das große und das kleine 1x1 geht noch, das große 1x1 kann wahrscheinlich keiner mehr. Und so ist das wirklich mit allen Dingen. Aber du hast vorhin nur gesagt, den Kahnemann, ja, schnelles Denken, langsames Denken, das sind zwei verschiedene Prinzipien im Gehirn. Wir haben viele solcher Gegensatzpaare entdeckt, zum Beispiel analytisches Denken versus Intuition. Intuition ist die unbewusste Verarbeitung von Informationen in den Tiefen unseres Gehirns, auf das das Bewusstsein keinen Zugriff hat, mit dem wir dann zu einer schnellen Lösung kommen. Da steckt das ganze Erfahrungswissen drin. Man kann intuitiv denken, wenn wir eine große Erfahrung haben. Und trotzdem, auch wenn wir intuitiv zum Beispiel wissen, das Wetter heute, dann nehme ich besser mal einen Regenschirm mit oder dieser Partner, mit dem habe ich schon so und so viel schlechte Erfahrungen gemacht, mit dem ich mich jetzt da date, auf den lasse ich mich besser nicht ein. Oder die Wohnung, irgendwas stimmt da nicht, ich unterschreibe den Mietvertrag vielleicht besser doch nicht. Das wissen wir, weil wir Erfahrungen haben. Meine zweijährige Enkelin, die hat noch keine Erfahrung, die hat kein intuitives Wissen. Die kann das nicht. Und die Intuition wird umso besser, je mehr Erfahrung wir in einem Bereich haben. Und trotzdem schützt uns, das ist eine ganz tolle Sache, ist auch nachgewiesen, dass die Intuition auch nach logischen Prinzipien funktioniert. Aber es schützt nicht davor, die Intuition auch noch mal mit analytischem Denken zu untermauern. Und dieses, zu welcher Lösung käme ich denn, wenn ich streng analytisch denke und schlussfolgere? Und dann, jetzt kommt der Clou, wenn beides zusammenpasst, wenn ich weiß, mein Bauchgefühl sagt mir das und mit meinem Denkvermögen komme ich, also mit dem rationalen Denkvermögen komme ich auch zu diesem Ergebnis, dann wäre es sinnvoll, eine Entscheidung zu treffen. Vorher muss man vielleicht dem Ganzen noch ein bisschen nachgehen. Das ist so ein Gegensatzpaar und wir haben verschiedene. Ein weiteres ist zum Beispiel Erinnern und Vergessen. Wir beklagen uns, dass wir so viel vergessen. Ich gehöre auch dazu. Die Namen werden schwieriger. Und ach, das habe ich doch mal gewusst. Wie war das denn nochmal? Ja, aber wenn wir uns an alles erinnern könnten, dann könnten wir auch gar nicht mehr nachdenken. Das Gehirn braucht auch irgendwie, also der Ernst Pöbel sagt immer so eine kreative Müllbeseitigung. Wir können nicht alles im Bewusstsein haben, was wir jemals gelernt haben. Dann sehen wir vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr. Vor lauter Informationen können wir uns nicht mehr entscheiden. Da haben wir auch Untersuchungen dazu gebracht. Also erinnern und vergessen ist so etwas. Ein weiteres Gegensatzpaar ist zum Beispiel planen oder etwas dem Zufall oder dem begünstigten Zufall hinterlassen. Serendipity, das wird ja sicher ein Begriff sein, der begünstigte Zufall. Ich stelle mich auf etwas ein und bin bereit dafür, dass sich Wege eröffnen. Und das sind alles faszinierende Aspekte des Denkens. Jetzt komme ich gleich zum Schluss von diesen langen Ausführungen. Faszinierend. Ich bin bekennender Raumschiff Enterprise-Fan und da ist ja der Mr. Spock. Es ist faszinierend, zu welchen Schlussfolgerungen er kommt. Aber die Enterprise-Fans wissen es, wenn Spock mal das Kommando über das Raumschiff hat, das hakt immer so ein bisschen, weil er mit seinen rationalen Entscheidungen oft den Unmut der Crew hervorruft. Wir brauchen das Rationale und wir brauchen den anderen Teil, das Intuitive, das Emotionale, das Menschelnde. Ja, das alles macht uns aus.
Genau, das wäre jetzt quasi in Bezug auf die Faulheit, so wenn ich das richtig verstanden habe, dass das rationale Überlegen, das bewusste Nachdenken, das ist, was auch anstrengend sein kann und aber auch gleichzeitig dasjenige ist, was wir gewissermaßen brauchen, um das intuitive Denken nochmal zu überprüfen.
Richtig, das kann man sehr schön an den alten Germanen betrachten, die laut Geschichtsschreibung erst dann weitergezogen sind, neue Länder gesucht haben, neue oder andere Völker überfallen haben, was auch immer man da so tut, wenn sie auf zwei Methoden zu dieser Entscheidung gekommen sind. Zuerst hat sich der Rat der Ältesten zusammengesetzt und hat gesagt, ja, sollen wir vielleicht mal unsere Jagdgründe erweitern? Hat das Sinn? Und haben das sich das so überlegt. Dann haben sie ihren Met oder was auch immer sie da getrunken haben, sich eingeflößt und haben dann unter dem Einfluss des Alkohols, der ja bekanntermaßen die Gefühle stärker hervorruft, sich das Ganze auch nochmal durchdacht. Und wenn sie in beiden Zuständen zu der Lösung gekommen sind, ja, wir ziehen weiter, dann war es eine gute Entscheidung. Und das ist nicht nur die Faulheit, das ist einfach auch die Faulheit habe ich schon auch so ein bisschen darauf bezogen, dass das Denken, das Gründeln, das Ergründen und das Querdenken von der allgemeinen Lesart, stimmt das oder stimmt es jetzt nicht, dass das alles anstrengend ist. Dass wir das gerne vermeiden und es gerne haben, wenn jemand uns etwas vorgibt und dem folgen wir dann. Was wir in diesem Buch ausdrücken wollten, ist, dass das Denken immer auch das komplementäre Gegenteil beinhaltet. Das Denken weit mehr ist als das reine Analytische. Zum Denken gehört das Intuitive. Zum schnellen Denken gehört das langsame Denken. Zum Planen gehört der Zufall. Zum Erinnern gehört das Vergessen. Das alles macht unser Denkvermögen aus.
Das bringt mich jetzt auch zu einer Stelle, die ich gerne zitieren würde, und zwar aus dem Vorwort gleich. Da kommt diese Komplementarität nämlich auch als Prinzip, eigentlich Strukturprinzip Ihres Buches zum Ausdruck. Ich zitiere: Ganzheitlich betrachtet ist alles Denken immer komplementär zu sehen. Komplementarität ist ein Lebensprinzip und nicht nur eine Anschauungsweise. Vielleicht könntest du uns noch mal erklären, was genau mit Komplementarität hier gemeint ist.
Also Komplementarität ist, dass das Gegenteil auch richtig ist, was unser Denken betrifft. Das Gegenteil von dem, was wir machen, ergänzt das, was wir tun. Also wir können ja zum Beispiel, wenn wir in den Wald gehen, wir können analysieren, ach, hier steht eine schöne Eiche, ach, hier wächst aber schön viel Moos, ach, hier ist dieses japanische Springkraut, das soll ja gar nicht so gut sein, oh, die Luft ist gut und der Vogel zwitschert. Also wir analysieren das. Das ist von oben der analytische Blick. Gleichzeitig können wir von bottom up einfach nur das wahrnehmen, mit unseren Sinnesorganen etwas wahrnehmen und uns eins fühlen mit der Natur. Aber alles verarbeiten wir in unserem Gehirn. Deswegen gehört beides zusammen. Und ich sehe, dass wir im Studium zum Beispiel wahnsinnig viel Wert darauf legen, dass wir richtige Antworten finden. Wenn man zum Medizinstudium, ich war Lehrbeauftragte für medizinische Psychologie, ich hatte Medizinstudentinnen und Studenten bei mir. Die Fragen, die Prüfungsfragen waren immer so Multiple-Choice-Fragen oder ACDC-Fragen, wie man ja auch sagen könnte. Also, um sich darauf vorzubereiten, mussten die Studierenden lernen, Multiple-Choice-Fragen richtig zu analysieren. Was überhaupt nicht mehr vermittelt worden ist, wie werde ich denn überhaupt ein guter Arzt oder eine gute Ärztin? Was für andere Fähigkeiten sind denn da zum Beispiel wichtig? Wie gehe ich damit um, wenn ich schwierige Nachrichten überbringen möchte? Das Lernen von der Lehrbeauftragten, das Lernen vom Professor oder der Professorin, das nimmt immer mehr ab und wir lernen, uns auf Prüfungen vorzubereiten. Das ist völlig fehlgeleitet. Das ist eine falsche Vorstellung von dem, was unser Gehirn alles, wie wir eigentlich gemeint sind, wie der Mensch gemeint ist. Der Mensch ist eben kein Roboter. Ein Roboter besteht aus Algorithmen und der kann in einer unglaublichen Komplexität wahnsinnig schnell Analogien herstellen. Dieses neue Deep Learning, mit dem jetzt die Chatbots oder ChatGPT trainiert werden, die können auf 100 verschiedenen Komplexitätsstufen Analogien herstellen. Da sind wir so weit davon entfernt, da können wir nicht mal ansatzweise den Ehrgeiz entwickeln, dahin zu kommen. Das kann die sogenannte künstliche Intelligenz sehr gut. Aber was sie nicht kann, ist zu spüren, was braucht denn jetzt dieser Mensch? Wie geht's denn? Er kann auch streng, er kann Analogien herstellen und er kann das mit anderen Sachen vergleichen. Aber das macht ja nicht den Menschen aus. Der Mensch besteht dann auch aus anderen Sachen. Und das andere ist aber nicht irgendwo in unserem Herz, das andere ist ja genauso auch in unserem Gehirn. Das ist ja das Organ, was uns bestimmt. All das gehört mit zum Denken dazu und muss von uns als solches auch wertgeschätzt werden.
Ja, und das ist, glaube ich, vielleicht der Punkt, aber bitte korrigier mich, ist es deswegen ein Wagnis zu denken? Das Buch heißt ja auch, traut euch zu denken und nicht seid fleißig und denkt.
Ja, richtig. Das ist das Wagnis zu denken, das haben wir darauf bezogen, dass wir auch auf ganz andere Antworten kommen könnten, die vielleicht so noch nicht gedacht worden sind. Wir sehen es zum Beispiel daran, dass der Ratgebermarkt floriert. Die Leute wollen von den unterschiedlichsten Sachen ein Ratgeberbuch oder ein Ratgeber-Podcast oder was auch immer. Das nimmt manchmal absurde Formen an. Wenn ich aber selber denke, komme ich aber irgendwann an den Punkt, wo ich sagen muss, hier kann mir jetzt keiner helfen. Ob ich jetzt mich auf den Partner einlasse oder den Mietvertrag unterschreibe oder mich traue, jemandem zu widersprechen, eine gewisse Meinung habe. Ich bin die Person, die es ausbaden muss. Und ich bin die Person, die sich denkend dahin bewegen muss. Aber wir neigen dazu, uns das vorkauen zu lassen. Und das ist das, traut euch zu denken. Ich kann zu einem Ergebnis kommen, das vielleicht nur für mich passt. Und vielleicht liegen alle anderen in anderer Meinung mit mir. Aber solange ich das sage, für mich stimmt das so und ich kann es begründen, kann es sein, dass ich vielleicht die Einzige bin, die recht hat und die anderen lernen es vielleicht noch. Es kann aber genauso gut sein, dass alle anderen recht haben und ich lieg falsch. Aber wenn ich selber es gewagt habe zu denken und ich kann meine Ergebnisse begründen, sollte ich das tun und sollte auch dazu stehen. Das ist eine ganz wichtige Botschaft von mir.
Jetzt hast du es gerade gesagt, wir müssen es selbst ausbaden, die Ergebnisse und unseren Umgang letztlich mit dem eigenen Denken. Zum Ende des Buches wird die Frage aufgeworfen, woher wir eigentlich wissen, dass wir richtig denken. Und zuvor kam ja genau diese Komplementarität, die du auch nochmal geschildert hast, zum Ausdruck. Also diese Ermunterung, Vorurteile, Zufall und Langeweile auch zuzulassen. Gerade vor diesem Hintergrund, also auch dem Zusammenspiel von Intuition und analytischem Denken, frage ich mich, kann es denn eigentlich so ein falsches Denken geben? Und wenn ja, woran erkenne ich das, dass ich jetzt auf dem Holzweg bin?
Das sind mehrere Fragen, wenn ich das richtig hier verstehe. Also zum einen wann weiß ich, dass ich zu Ende gedacht habe? und kann es ein falsches Denken geben? Und wie merke ich, dass ich ein falsches Ergebnis habe? Also ich glaube, es sind drei Fragen. Wann merke ich, dass ich zu Ende gedacht habe? Das Gehirn macht ja jetzt nicht irgendwie so einen Haken, so wie wenn ich jetzt erklären Sie, dass Sie kein Roboter sind, dann drücke ich dann, erfülle ich dann im Internet irgendwelche Aufgaben, zeige, wo die Radfahrer auf dem Bild sind und dann kommt so ein Haken, grüner Haken kann, okay, wir haben erkannt, Sie sind kein Roboter. So, das hat das Gehirn natürlich nicht. Diesen Haken, diesen grünen Haken, jetzt haben wir es, den gibt es nicht. Aber es gibt was anderes und zwar das Reafferenzprinzip. Ich stelle mir selber eine Aufgabe. Die Aufgabe ist in der Zukunft verankert und ich denke dann dahin und wenn ich dann das in der Zukunft verankerte Ziel erreicht habe, dann reagiert das Gehirn mit einer Dopaminausschüttung. Dopamin ist ja das Belohnungshormon und das gibt uns das Gefühl, jetzt habe ich es, die Aufgabe ist gelöst. Man sieht schon da, das Gefühl gehört zum Denken mit dazu. Das Belohnungsgefühl sagt uns, hey, du hast die Aufgabe gelöst. Genau das ist es. So geht es jetzt weiter. Das heißt nicht, dass ich jetzt schon zu Ende gedacht habe. Ein Buch ist ja zum Beispiel auch nie zu Ende geschrieben. Es gibt immer wieder was Neues. Aber es heißt, mein selbst gestecktes Ziel ist erreicht. Und jetzt kann ich ein neues Ziel stecken und wieder auf ein neues Belohnungsgefühl warten, wenn ich dieses neue selbst gesteckte Ziel erreicht habe. Das wäre die Antwort auf die Frage Nummer eins. Die Frage Nummer zwei war ja, gibt es ein falsches Denken? Ja, wir haben in Traut euch zu denken ein ganzes Kapitel der Frage gewidmet, was ist denn eigentlich Denken? Und es gibt viele Leute, auch Francis Bacon oder und andere, die sich mit genau dieser Frage auch befasst haben. Was ist denn Denken? Das Problem ist, wir denken mit einem Organ über das Denken nach, was selber nichts anders tun kann als denken. Also wir denken mit dem Gehirn, unserem Denkorgan nach, was ist eigentlich Denken? Wir können, weil wir menschlich begrenzt sind, keine Übersicht über das Denken gewinnen. Wir können nur in unserem Ozean des Denkens irgendwas herausfinden, irgendwas herausfischen. Wenn es jetzt vielleicht Aliens gibt, die ganz anders denken oder ganz anders erkennen, Erkenntnisse gewinnen, die sehen vielleicht von oben herab, ah, die Menschen, die machen das so und so, wenn die jetzt intelligenter sind. Wir können das nicht. Wir können nur in einem Meer von Denkvorgängen irgendwas herausfinden. Insofern können wir nicht von einer oberen Warte her beurteilen, ob wir eigentlich falsch oder richtig denken. Insofern gibt es kein falsches Denken. Aber es gibt etwas, dass wir nicht alle unsere Denkvorgänge ausschöpfen. Das ist jetzt nicht falsches Denken, aber das ist ein beschränktes Denken. Und die dritte Frage, wann merke ich, dass ich falsch zu einer falschen Lösung gekommen bin? Mit einer gewissen Demut, dass ich sage, momentan nach meinem Stand der Kenntnisse, bin ich zu dieser Erkenntnis gekommen. Ich habe die und die Quellen dazu benutzt. Ich habe die folgendermaßen miteinander verbunden. Ich habe die Erfahrung mit hineingebracht. Und das ist jetzt mein Ergebnis. Kann sein, dass morgen mit einem neuen Input das Ergebnis tatsächlich schon wieder revidiert werden muss. Das kann passieren. Also man kann sich nie sicher sein, ob man wirklich richtig gedacht hat.
Ja, auch das macht es quasi zu einem Wagnis, dass wir uns eben letztlich nicht sicher sein können. Ich weiß nicht, wie risikoreich es ist, was ich jetzt gerade in meinem Kopf habe, nämlich einen Therapeutenwitz einer Psychotherapeutin zu erzählen.
Sehr
Schauen
gerne.
wir mal. Genau. Also, weil wir jetzt auch über diesen Zusammenhang zwischen Gefühl und analytischem Denken und eben falschem Denken gesprochen haben, ist mir so ein Witz eingefallen. Und er ist eigentlich nicht so witzig, sondern hat eine sehr ernste Dimension. Vielleicht kennst du ihn auch schon. Kommt eine Frau ganz verzweifelt zum Psychotherapeuten und sagt, sie hat ein großes Problem. Sie sei tot. Und der Psychotherapeut nimmt sie ernst, setzt sich gemeinsam hin, versucht sie zu beruhigen und erkundigt sich, wie lange das schon der Fall ist. Und nach so einem kleinen Austausch und eben diesem Ankommen dort, sagt er dann ganz aus dem Zusammenhang, können Tote eigentlich bluten? Und dann sagt die Frau, nein, ganz irritiert. Und dann nimmt er so eine kleine Nadel und piekst ihr in den Finger. Und dann schaut er sie so an. Und sie schaut ihn an und sagt, wow, ich wusste gar nicht, dass Tote auch bluten können. Und das ist etwas, als ich den gehört habe, dachte ich mir, genau das ist vielleicht auch oftmals das Problem, aus dem wir, oder ich sehe zumindest keinen Weg daraus, dass wir selbst nicht feststellen können, letztlich, ob wir gerade falsch denken, weil wir die Erfahrungen auch gemäß unseren Konzepten oder Hypothesen werten.
Ja, so ist das. Wir sind in unserem Weltbild, wie du das sehr schön mit der Patientin beschrieben hast. Ihr Weltbild ist, dass sie halt im Jenseits lebt und da wird halt alles ein geschlossenes Weltbild, da kann man jemanden nicht befreien. Und wir sind mit unserem Denken auch in einem geschlossenen Weltbild. Wir können alles nur innerhalb dessen bewerten, beurteilen, was unser Gehirn, was unser Schädel quasi beinhaltet. Darüber hinaus können wir nicht gehen. Aber wir können natürlich mit Plausibilität schon auch weiterkommen. So haben wir es ja zum Beispiel auch geschafft, uns von der Ansicht, die Erde ist eine Scheibe, zu lösen. Und es ist jetzt verständlich, dass die Erde eben keine Scheibe ist, obwohl sich die Leute damals gedacht haben, ja, was mache ich denn, wenn ich da am Ende ankomme mit einer Kugel? Oder was ist, wenn ich unterhalb von der Kugel bin? Da falle ich doch runter. Ja, so ein Quatsch. Und ich sehe doch, dass es eine Scheibe ist. Also wir können schon, wir haben schon auch die Fähigkeit des abstrakten Denkens, das ist in unserem Frontalhirn verortet. Das können wir schon zu einem gewissen Grade auch nutzen. Aber es ist halt nicht unendlich ausgeprägt, diese Fähigkeit.
Ja, ich denke auch gerade der Weltbildwechsel, also vom geozentrischen zum heliozentrischen Weltbild, kann uns zeigen, wie stark verankert kollektive Irrtümer sind und wie lange es dauert, sie zu lösen. Und wenn wir jetzt uns anschauen, gerade auch auf den zwischenmenschlichen Bereich bezogen, hält das an und auch Weltbilder, die einen gewissen Aufklärungsprozess hatten, können wieder kippen. Ernst Cassirer hat immer auf die Gefahr des Mythos aufmerksam gemacht, als eine symbolische Form, die einfach unser Denken auch als kulturelle Wesen ausmacht. Und der ist nie weg. Und gerade in Krisenzeiten gibt es eine Tendenz von Menschen, wieder mythisch zu denken oder sich davon überzeugen zu lassen. Auch das ist etwas, was das Denken sehr gefährlich macht, glaube ich, diese Vielseitigkeit einerseits als Chance zu begreifen, so verstehe ich das Buch, und andererseits eben auch als mögliches Erklärungsmuster, warum Aufklärungsprozesse so häufig auch wieder ins Gegenteil umkippen können.
Du meinst jetzt, dass wir trotz allem dem Mythos oder das, was uns ganz tief bestimmt, noch verhaftet sind. Das sehe ich auch so. Der Mythos ist ja im Prinzip auch nichts Schlimmes. Also ein Mythos ist ja eine kollektive Geschichte, die einmal Sinn hatte. Auch die 10 Gebote sind sehr einfach zusammengebracht. Und alles, was wenn man 10 Gebote überschreitet, dann bricht man ein Tabu. Und in der Sexualität sehe ich das auch so. Der Tabubruch, es fühlt sich manchmal nicht richtig an, das zu tun. Und das ist auch wieder so etwas Komplementäres. Einerseits verankert uns der Mythos oder die Beachtung der Tabus in unserer Gesellschaft und das ist wichtig. Andererseits sollten wir aber auch hier immer mal wieder fragen, stimmt das denn? Sind Frauen, die gebildet sind, jetzt Hexen? Und ja, das ist ja etwas, was ja gerade für uns Frauen wahnsinnig krasse Vorstellung ist. Frauen, die selbstständig sind, die denken, die selbst bestimmt sexuell leben möchten, die sind von all diesen Männern dann plötzlich verdammt und verurteilt und gefoltert worden. Natürlich braucht es ein Denkvermögen, uns von diesem Mythos wegzulocken. Und gleichzeitig gibt uns ein Mythos auch Halt, dass wir sagen, das gehört zu unserer Kulturgeschichte mit dazu. Das haben unsere Ahnen und Vorväter und Vormütter auch schon so gedacht. Das gibt ja auch ein liebevolles Gefühl, dass man nicht so vereinzelt jetzt hier in der Gegenwart ist, sondern dass man familiär zum Beispiel, gibt es ja auch so Familienmythen, das hat unsere Familie doch immer schon gemacht. Es kann gut sein, es kann aber auch schlecht sein. Ja, ich finde das so wahnsinnig toll, dass wir da etwas haben, was so vielfältig einsetzbar ist. Es gibt eben nicht diese platten Schwarz-Weiß-Antworten, sondern man muss abwägen, das Gehirn neigt dazu, dass es uns schnelle Antworten gibt, damit wir uns halt schnell zurechtfinden. Aber das Gehirn hat auch die Kapazität, dass wir all das mal in Frage stellen und alles mal wieder auch hinterfragen und zu neuen Lösungen kommen. Auch wir als Autoren können nicht sagen, macht das jetzt so und so. Wir können nur sagen, ja, traut euch zu denken. Traut euch die Meinung auch zu begründen, das ist wichtiger denn je, und kommt in eine Diskussion mit den anderen. Verurteilt die anderen nicht, nur weil die vielleicht zu einem anderen Ergebnis gekommen sind.
Also generell, du hast gesagt, traut euch zu denken, du bleibst dabei, das ist eine wichtige Aussage. Und du hast auch in unserem Gespräch erwähnt, dass auch ein Buch nie zu Ende ist. Jetzt weiß ich, künstliche Intelligenz ist etwas, mit dem du dich sehr stark beschäftigst. Und da ist jetzt auch dein neues Buch erschienen. Es heißt Roboterliebe. Möchtest du vielleicht noch kurz sagen, um was es in diesem Buch geht?
Ja, genau, das habe ich, also die Roboterliebe, die habe ich aus der Sicht einer Paar- und Sexualtherapeutin geschrieben, die merkt, das, was jetzt gerade mit ChatGPT, mit den Avataren, mit Deepfakes, mit künstlich generierten Filmen und Bildern mit uns gerade passiert. Wir werden zunehmend in eine Welt hineingezogen, die nicht mehr echt ist. Und das Verrückte ist, das Gehirn ist ja dazu da, zu denken. Wenn wir etwas sehen, dann sagen wir, wir haben das doch mit eigenen Augen gesehen. Ich habe es doch mit eigenen Ohren gehört. Ich habe das doch selber. Der ungläubige Thomas in der Bibel, der musste seine Hände in die Wunde von Jesus legen. Er konnte es dann fühlen. Ja, stimmt, da hast du deine, da ist dein, weiß mal, wie das heißt, deine Wunde von dem Kreuz. Ich spüre jetzt, dass du wirklich Jesus bist. Deswegen heißt er der ungläubige Thomas. Jetzt kommt die KI daher und sagt zu all unseren Sinnesorganen, Edge-Badge, wir können euch alle hinters Licht führen. Und sie macht das auf eine wahnsinnig geschickte Weise. Sie nutzt unsere Lust, uns etwas vorkauen zu lassen, oder unser Bedürfnis, uns etwas vorkauen zu lassen. Sie führt uns hinters Licht mit dem, ich sehe das doch selbst. Ich sehe doch der Papst in der Daunenjacke. Das war ja mit so das erste KI-generierte Bild. Oder ich sehe doch die Kamala Harris in dieser roten Uniform. Ich habe sie doch gesehen. Noch können wir sagen, ja, das war ein Deepfake, das war politisch und das war ein Unfug damals mit dem Papst. Wir werden so zugeschüttet mit diesen Sachen, dass wir es irgendwann nicht mehr entscheiden können. Und als Paar- und Sexualtherapeutin weiß ich, dass auch ganz neue Ideale generiert werden. Ein Chatbot, der immer da ist, gibt es ja als, es gibt ja Liebesbots, die kann ich ja schon buchen. Der ist immer da. Ich kann mir selber mein Idealbild von Mann auf meinem Bildschirm generieren. Ich kann ihn zum Avatar, zum Leben erwecken. In Japan kann ich ihn sogar in ein Hologramm reinstecken. Und es gibt sogar schon Puppenbordells mit KI-gesteuerter Sprechweise, die so stöhnen, so wie Mensch stöhnen würde. Kommt was auf uns zu? Und es ist, ich nenne das so, die zweite sexuelle Revolution. Die erste sexuelle Revolution hat uns in der also Flower Power Hippie-Bewegung hat die Sexualität von den Konventionen der Ehe und was man alles darf oder beziehungsweise nicht darf, befreit. Jetzt kommt die KI oder die Möglichkeiten und die Sexualität wird vom menschlichen Gegenüber befreit. Ein Bot, der mir nach dem Mund redet, mit dem kann ich sexuell chatten. Im Puppenbordell, es ist noch nicht jetzt die Häufigkeit, aber es gibt, kann ich mir jemanden kreieren lassen, jemanden aussuchen, der meinen Idealvorstellungen gehört. Es gibt das Bubersche, du und ich. Die Seele liegt auch jetzt zwischen uns beiden in der Mitte, weil wir beide einen menschlichen Input in unser Gespräch hineingegeben haben. Eine KI, die mir nach dem Mund redet, und das tut sie, das habe ich in dem Buch beschrieben, warum sie das macht, die ist kein Sparring-Partner mehr. Die erweckt nur noch den Anschein. Im Zuge der Recherche bin ich immer mehr zu einer Kritikerin geworden und möchte sagen, lasst euer Denken, euer Urteilsvermögen bitte nicht verkümmern. Und ja, im Prinzip traut euch zu denken, aber jetzt 2.0.
Okay, ja, wunderbar. Spannend auf jeden Fall, dass man KI auch auf den Schirm überhaupt bekommt, ist jetzt zumindest für mich auch neu in Zusammenhang mit Sexualität, in Zusammenhang mit dem Denken, ja, auf jeden Fall, das war mir klar, aber dass das schon so weit reicht und wirklich in dieses Menschliche, was du jetzt auch beschrieben hast, diese menschliche intime Beziehung reinkommt, ich glaube, das ist auf jeden Fall eine spannende Lektüre, die da bereitsteht für uns. Vielen Dank, liebe Beatrice, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ich danke dir, liebe Sandra. Das ist auch ehrlich gesagt für eine Autorin auch immer wahnsinnig spannend, so welche Aspekte eines Buches sind jetzt waren für dich interessant. Und es ist ja, das Buch übergibt man ja der Öffentlichkeit. Man schreibt, man übergibt es der Öffentlichkeit und dann entwickelt es ein Eigenleben. Und das ist unglaublich spannend. Also ich danke auch dir sehr herzlich.
Ja, super. Dann alles Gute.
Dankeschön. Dir auch.
Ja. Schön, dass du diesen Ausflug in das große Feld unseres Denkens mitgemacht hast. Leider gab es ein paar Übersteuerungen in der Aufnahme, das ist mir schon aufgefallen, aber ich konnte sie im Nachhinein nicht entfernen, vor allen Dingen, wenn ich gesprochen habe. Ich hoffe dennoch, dass die inhaltliche Seite von Interesse ist, selbst bei Abzügen in der Tonqualität. Für mich hat das Gespräch auf jeden Fall interessante Impulse einfach nochmal zusätzlich zu dem Kurs der Sommerakademie und auch dem Buch Traut euch zu denken mitgegeben. Es ist ein Wagnis, über das Denken nachzudenken. Denn dass wir es eigentlich in welcher Form auch immer automatisch machen, wenn wir Mensch sind, das ist, glaube ich, klar. Aber wenn wir anfangen, uns dabei zu beobachten und diese Vorgänge versuchen, uns transparent werden zu lassen, dann merken wir, so einfach ist die Sache nicht. Das kann zu Verunsicherung führen. Das kann aber auch zu einer Reflektiertheit führen, die vielleicht dabei helfen kann, Entscheidungen zu treffen. Das fand ich einen ganz interessanten Ratschlag eigentlich, den Beatrice uns mitgegeben hat, dass wir uns auf beide Arten und Weisen des Denkens verlassen und versuchen, sie in Übereinstimmung zu bringen und erst dann entscheiden. Also sowohl ein schnelles Bauchgefühl und ein bloßes Verlassen auf Intuition reicht nicht aus, genauso wenig wie ein bloßes Betrachten aus analytischer Distanz. Insofern wünsche ich dir viel Spaß beim weiteren Philosophieren und freue mich auf die nächste Folge und dass du wieder dabei bist. Bis dahin!